Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ein Wissenschaftler, Fakten, die nicht gerade jedem angenehm sind, und ein Buch. Die Lesung des forensischen Psychiater Frank Urbaniok in Basel, ja, die wurde gecancelt. Der Nebelspalter steht zur Meinungsäußerungsfreiheit, auch wenn das bedeutet, dass wir heute diese Lesung mit Frank Urbaniok unter Polizeischutz durchführen müssen. Und ich stehe hier heute in Basel vor ausverkauftem Haus beim Nebelspalter, weil die Leute wollen hören, was Frank Urbaniok zu sagen hat.
Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Ich bin auch sehr froh, dass in Basel die Veranstaltung noch stattfinden kann. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr darauf rumreiten, sondern sagen, vielleicht am Anfang auch, ich habe das verstanden, dass eine Buchhandlung schnell an die Grenzen kommt, wenn gedroht wird, eine Veranstaltung zu verhindern. Eine Buchhandlung ist jetzt kein Hochsicherheitsbereich, sondern wenn da die Scheiben eingeschlagen werden und die im Weihnachtsgeschäft sitzen. Also ich bitte da immer ein bisschen für Verständnis, weil die sind ja sehr kritisiert worden. Aber da ist halt dann auch, müssen sagen, offene Räume sind dann auch in gewisser Weise erpressbar oder sind dann am kürzeren Hebel. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn dann einmal was ausfällt. Aber umso besser finde ich das, wenn es einen Ersatz gibt und wenn wir uns nicht von Extremisten diktieren lassen, über was wir reden und welche Diskussionen stattfinden oder nicht. Ich werde mich kurz halten und wenn Sie das dann gleich sehen, werde ich einen kleinen Input geben zu dem, was im Buch steht. Und will der Diskussion dann mit Markus Somm nicht zu sehr vorgreifen, aber dass Sie alle vielleicht ein paar Dinge wissen, um was geht es da überhaupt. Ich kann vielleicht auch dazu sagen am Anfang, es ist ja banal. Es ist so, dass Migration, so wie fast alle Dinge, mit denen wir zu tun haben, nicht entweder oder ist, sondern ein sowohl als auch. Das heißt, es gibt sehr positive Effekte von Migration, es gibt sehr negative. Und ich darf das vielleicht auch persönlich sagen, ich fühle mich oft in vielen Diskussionen, in denen ich mich auch äußere, fühle ich mich immer oft zwischen den Stühlen von den polarisierten Positionen, von den Extremen. Ich selber kam mit links oder rechts, mit Freund oder Feind, mit schwarz oder weiß in vielen Themen nicht etwas anfangen, sondern viele Dinge sind sowohl als auch, sind so und so und so und so. Und ich würde sagen, in der gesellschaftlichen Diskussion, die wir haben, gehen häufig diese Differenzierungen gehen verloren. Und ich sage ganz gerne manchmal, immer und nie gibt es fast nie. So. Und will damit sagen, Differenzierung ist das Zauberwort in ganz vielen gesellschaftlichen Themen. Und wir sehen auch in ganz vielen Themen, dass es manchmal totalitäre Züge gibt. Es gibt keine gute Idee, kein noch so berechtigtes Anliegen, was sie am Schluss nicht ideologisch überdehnen können, was sie nicht zum Dogma machen können und dann die Nebenwirkungen übersteigen dann die eigentlich ursprünglich beabsichtigten guten Ziele. Und da sieht man auch, Markus Somm ist Historiker und weiß das natürlich nur zu gut, es gibt keine Schweinerei in der Weltgeschichte, die nicht unter den höchsten Idealen ausgeführt worden wäre. Also, ein paar wenige Informationen dazu. Also was gibt es in diesem Buch? Das Buch beschäftigt sich mit den Schattenseiten. Und ich habe es gesagt, Migration ist natürlich ein Thema wie alle Themen mit sehr positiven Potenzialen. Und das auch am Anfang auch gesagt, es gibt die große Mehrheit der Ausländer sind gut integriert, sind ein Mehrwert für die Gesellschaften. Und die leiden ganz besonders darunter, wenn die Probleme nicht offen angesprochen werden, weil die vielen, 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 vielen integrierten Ausländer doppelt von den Problemen betroffen sind, weil sie einerseits überproportional Opfer werden und weil sie dann zu Unrecht in denselben Topf gerührt werden. Es gibt vier Themenbereiche in dem Buch. Das eine ist sind so 30, glaube 35 Seiten. Da geht es um Zahlen und Fakten. Da ist schon gesagt worden, da rennt man nicht offene Türen ein. Das ist nicht so ganz leicht, an die Zahlen zu kommen. Und wenn Sie das interessiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Migration und Kriminalität, dann sage ich immer, da müssen Sie die Linse scharf stellen. Und scharf stellen der Linse bedeutet, man muss die Quoten deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch berechnen. Also nicht Kriminalität allgemein inklusive Fahrraddiebstähle, nicht Inländer, Ausländer, sondern es bedeutet dann, wie ist die Kriminalitätsquote von Marokkanern, Algeriern, Tunesiern verglichen mit den Inländern. Also nationalitätenspezifisch, die Nationalitäten und deliktspezifisch bei zum Beispiel gefährlicher Körperverletzung. Das ist das, was ich da gemacht habe. Das ist das, was ich nenne, die Linse scharf stellen. Und warum bringe ich die Zahlen und Fakten? Weil ich sage, wenn wir an etwas glauben sollten in der Demokratie, dann ist es, dass die Menschen mit Fakten umgehen können und nicht, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das verdrehen, interpretieren, ist ja so ein böses Wort, die Menschen könnten das missverstehen. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, wir erreichen das Gegenteil, wenn wir versuchen, Fakten zu verdrehen, zu vertuschen, weil die Demokratie lebt davon, dass wir darauf vertrauen, dass wir aufgrund von Fakten bessere Lösungen finden. Das ist der Grund, warum ich in dem Buch am Anfang ein großes Kapitel habe mit Zahlen und mit, aus meiner Sicht, Fakten. Das zweite Kapitel heißt Desinformation und es hat was damit zu tun, dass es ganz viele Argumente gibt, mit denen aus vermeintlich guten Motiven diese Fakten verdreht und tabuisiert werden. Manchmal wird behauptet, man darf das nicht thematisieren, man muss die Menschen beruhigen, weil sonst Ausländerfeindlichkeit gefördert wird. Ich glaube, das stimmt nicht. Wenn die Menschen im Alltag etwas erleben, als Problem erleben und wenn man ihnen dann immer erzählt, das sind nur eure subjektiven Eindrücke, dann verlieren sie das Vertrauen in die Medien, in die Politik und deswegen ist diese Strategie falsch. Die Fakten gehören auf den Tisch und wir sehen eine, ich nenne das Desinformation, da gibt es ganz viele statistische Tricks, ganz viele Argumente, die angewendet werden, um die Fakten, ich sage, zuzudecken oder umzuinterpretieren. In dem Kapitel mache ich im Prinzip das, was ein Zauberer macht, der die Zaubertricks der Kollegen verrät. Da werden Sie so ein paar Punkte finden, wie man das wegtricksen kann, die Fakten. Dann gibt es ein Kapitel zu Abschiebung und Asylrecht, weil das zwei wichtige Themen sind. Und ich schlage insgesamt 17 Maßnahmen vor, bringe die in die Diskussion und auch dazu nur ein Gedanke. 17 Maßnahmen deswegen, weil wenn man das Problem an der Wurzel packen will, dann reicht nicht eine Maßnahme, dann reicht es nicht, Grenzkontrollen zu machen, sondern dann muss man umfassend die Probleme anpacken und an ganz vielen Stellschrauben drehen. Deswegen sind das 17 Maßnahmen. Und wir haben in diesem Thema wie in anderen Themen auch die Tendenz zu sagen, wir suchen Lösungen nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Oder wir versuchen Symbolpolitik zu machen, die man gut im Fernsehen zeigen kann. Und da kann man auch generell sagen, wir haben eine Tendenz, wir lösen gerne das, wir kontrollieren gerne das, was leicht zu kontrollieren und zu lösen ist, aber nicht immer das, was wichtig wäre. Es gibt, wie gesagt, eine, ich nenne das fast eine Propaganda, die aus vermeintlich guten Motiven sagt, wir müssen die Menschen beruhigen, das ist gar kein Problem. Ich habe Ihnen hier zwei Exponenten, die auch im Buch zu Worte kommen, dargestellt. Das ist Professor Dirk Bayer, den, das sage ich immer gern und das stimmt auch, der wirklich ein netter Mensch ist, mit dem ich persönlich überhaupt kein Problem habe und mit dem ich gut reden kann, aber der eine Mission hat, die Menschen zu beruhigen. Und der sagt dann so Dinge wie, Nationalität spielt keine Rolle, es ist das männliche Geschlecht. Und das ist deswegen eine Vertuschung, weil natürlich sind Männer krimineller als Frauen, das stimmt, aber unter diesen Männern gibt es eklatante Unterschiede und wenn sie das zudecken und sagen, sind halt alles Männer, dann verschleiern sie diese Unterschiede. Oder es gibt Aussagen wie, es gibt mehr Messerdelikte, die ja extrem zugenommen haben, vielleicht hat das was mit der steigenden Inflation zu tun, vielleicht im Zweifelsfall ist es ja immer Corona, was für alles verantwortlich ist, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Lehrer wenig Empathietraining in den Schulen gemacht haben und es gibt den Lösungsvorschlag, man könnte doch den Messerträgern ein Netflix-Abo anbieten, vielleicht tauschen sie dann ihr Messer ein. Das ist kein Kabarett, was ich hier sage, habe ich mir nicht ausgedacht, das sind wirklich reale Statements. Dann gibt es zum Beispiel Professor Heinde Haas aus Oxford, der hat ein Buch geschrieben, das wird in Deutschland abgefeiert durch alle Medien und da sind so Aussagen drin, Zuwanderer verüben weniger Straftaten als Inländer, besonders gesetzestreu sind illegale Zuwanderer und dann gibt es einen Anstieg in der zweiten Generation und der hat damit zu tun, ich übersetze es jetzt etwas frei, dass sich die Migranten in der zweiten Generation an die verlotterten Sitten der Inländer anpassen. Das ist die Analyse, wie gesagt, es wird abgefeiert, endlich ein differenziertes Buch, endlich jemand, der die Wahrheit sagt. Jetzt können Sie sich fragen, warum kommt es denn zu diesen Aussagen? Hat er sich das einfach ausgedacht? Nein, so ist es nicht. Es gibt solche Studien, aber es sind zum Beispiel Studien aus den USA von illegalen Einwanderern, die arbeiten, die wirklich arbeiten, die versuchen, dass sie ihr Leben bestreiten. Und da ist es ganz anders. Nur sind das nicht die Zuwanderer, die wir in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland haben, nur sind das nicht Syrer und Afghanen und Algerier. Und deswegen ist das auch ein Teil der Desinformation. Es gibt ein ganzes Gegenargumentarium, in dem gesagt wird, das hat alles gar nichts mit Migration zu tun. Sie werden gleich ein paar Zahlen sehen. Und dieses Gegenargumentarium läuft immer so, dass man sagt, es hat nichts mit Migration zu tun. Es ist, weil das einfach viel mehr junge Männer sind. Es ist, weil das Menschen sind, die sozial schlechter gestellt sind. Es ist, weil das Menschen sind, die häufiger angezeigt werden. Dazu muss man zunächst einmal sagen, eigentlich sind die Gründe egal. Die Gründe interessieren uns ja nur insofern, ob es Gründe sind, die wir ändern können oder nicht. Also es wäre so, wie wenn Sie in einem Quartier leben und in dem Quartier gibt es eine kriminelle Bande, die Menschen zusammenschlägt. Und jetzt würde ein Experte kommen und sagen, ja, das ist aber nur, die haben nur einen Hass auf die Stadt. Und dann sagen sie, ach so, die haben nur einen Hass auf die Stadt. Als wäre der Grund, würde irgendwas an dem Fakt ändern. Erstmal muss man sagen, der Fakt, und Sie werden gleich die überproportionale Kriminalität bestimmter Herkunftsländer sehen, der Fakt bleibt, wie er ist, egal was das für Gründe sind. Jetzt kommt noch dummerweise dazu, diese Gründe, die angefügt werden, die stimmen nicht. Die kann man widerlegen. Und ich bin da, ich würde sagen, Wissenschaftler und ich kann es auch gleich mal sagen, ich bin ein überzeugter parteiloser Mensch grundsätzlich. Und wenn das Gründe wären, die stimmen würden, hätte ich kein Problem zu sagen, ja, die stimmen und ich lege das da, ich untersuche das. Und wenn Sie das interessiert, ist es, weil das einfach junge Männer sind, ist das der Grund? Dann müssen Sie junge Männer von einer Nationalität vergleichen mit den gleichen jungen Männern der Inländer. Also Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und Sie müssen Menschen vergleichen einer Nationalität mit einem schlechten Sozialstatus, mit dem gleichen sozialen Status von anderen Nationalitäten. Und immer wenn Sie das machen, dann merken Sie, dass diese Gründe nicht annähernd geeignet sind, diese extremen Unterschiede in der Kriminalität zu erklären. Ein Lieblingsargument ist, Ausländer werden häufiger angezeigt. Und wen das interessiert, da habe ich im Buch auch viel dazu geschrieben. Das ist ein fast schon zynisches Argument, weil wenn Sie mit den Kollegen von der Polizei sprechen, die in Brennpunktgebieten tätig sind, dann haben die nicht das Problem, dass Ausländer zu viel angezeigt werden. Die haben in Berlin in den Brennpunktgebieten das Problem, dass wenn es Migrantengewalt gibt von Gruppen, die das Viertel terrorisieren, dass die Menschen Angst haben, Anzeige zu machen. Und dann wird es ein zynisches Argument. Und das Letzte, was man hier sagen kann, es ist das Argument, was ja in Jahrzehnten in Talkshows immer gebracht wird, Mohammed wird halt häufiger angezeigt als Moritz. Und dann ist aber kein Journalist in all den Jahren auf die Nachfrage gekommen, auf die man kommen könnte, wenn man Tatort kennt, wenn es Tatort da eine Leiche liegt, dann wartet man nicht auf eine Anzeige, bis die Spurensicherung rausfährt, sondern es gibt Offizialdelikte, die werden verfolgt, unabhängig von einer Anzeige. Und es hätte doch ein Journalist mal nachfragen können, wenn das stimmt, dass es nur ist, weil Ausländer häufiger angezeigt werden, wie ist es denn dann bei Tötungsdelikten? Da brauchst du ja gar keine Anzeige. Aber diese Nachfrage, die ist in all den Jahren nie erfolgt. Wenn man das nachgefragt hätte, hätte man gesehen, da sieht es noch schlechter aus. Also, ich habe es gesagt, der Schlüssel ist, dass man deliktspezifisch, nationalitätenspezifisch die Quoten berechnet. Und ich zeige Ihnen das mal für Deutschland, weil man das da ganz gut machen kann. Da ist schon ein Problem drin, dass viele Statistiken die vollen Informationen gar nicht wiedergeben. Man muss sich das mühsam zusammensuchen. Aber hier sehen Sie es mal für die polizeiliche Kriminalstatistik in Deutschland. Und da sehen Sie genau für Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Straftaten gegen das Leben, da sehen Sie die Überrepräsentation. Das ist also jetzt, wenn man vergleicht, wie ist die Kriminalquote von Afghanen, von Algeriern, verglichen mit den Inländern, wie ist die Kriminalitätsquote, wie viel mehr Kriminalität gibt es. Das sind die Überrepräsentationen. Und da müssen Sie wissen dazu, plus 100% sind doppelt so viel. Plus 100% sind doppelt so viel. Plus 100% sind doppelt so viel Opfer. Das ist der Punkt. Und mein Argument an der Stelle ist immer, egal was wir politisch meinen, egal welche Maßnahmen, ich sage, das ist nicht akzeptabel. Egal auf welche Lösung wir kommen, es ist nicht akzeptabel, dass wir Gruppen in unseren Ländern haben, die dann dreimal, fünfmal, zehnmal, 15-mal mehr Opfer verursachen. weil wir eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung haben und zu dieser eigenen Bevölkerung selbstverständlich natürlich die vielen integrierten Ausländer dazugehören. Und deswegen verläuft die Linie auch nicht zwischen Ausländern und Inländern. Die Linie verläuft zwischen den vielen integrierten Ausländern und den Inländern und den nicht integrationsfähigen und nicht integrationswilligen. Und in dieser Differenzierung, auf die müssen wir eine Antwort finden. Ich zeige Ihnen dann nochmal die Zahlen aus Deutschland und dann kommen wir auch gleich zu den Zahlen in der Schweiz. Das sind die Überrepräsentationen. Und wie gesagt, sind keine abstrakten Zahlen. Das heißt, so viel mehr Opfer gibt es dann. Es gibt übrigens auch, und das ist die zweite Message, man könnte jetzt mal sagen, Migration gibt halt immer mehr Kriminalität. Nein, stimmt nicht. Es gibt Länder, gar nicht so wenige, die haben keine überproportionale Kriminalität. Wie sieht es in der Schweiz aus? Da haben wir eine Besonderheit. Da wird die Statistik der PKS wird eingeteilt in ständige Wohnbevölkerung, Asylbevölkerung und übrige Ausländer. Wird also in drei Gruppen unterteilt. Und die Quoten werden nur angegeben für die ständige Wohnbevölkerung. Jetzt vermuten Sie schon richtig, das sind in der Kriminalität tendenziell die Besseren, weil die 12 Monate mindestens einen Wohnsitz haben müssen, weil sie einen Arbeitsplatz haben. Und dann sagt man für die beiden anderen Gruppen, wo Sie vermuten, da könnte die Musik richtig spielen, kann man das gar nicht berechnen. Ich habe es natürlich trotzdem berechnet. Und das Argument dazu ist immer, dass man sagt, man weiß gar nicht, wie viel von den Nationalitäten im Land sind. Und wenn man es nicht genau weiß, kann man es gar nicht berechnen. Ich zeige Ihnen gleich, wie man es trotzdem kann. Und was rauskommt. Das ist die ständige Wohnbevölkerung. Das sind die Guten sozusagen. Und da sehen Sie aber das gleiche Bild, was Sie in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sehen, dass es bestimmte Herkunftsländer gibt, die stark überrepräsentiert sind. Sie sehen hier bei Afghanistan 454%, bei Leib und Leben. Sie sehen Eritrea mit über 300%, Iran auch hoch, Irak hoch. Und dann sehen Sie immer auch die Tunesien, Marokko. Das sind satte Überrepräsentationen bei der ständigen Wohnbevölkerung. Ich gebe Ihnen nur eine Idee, was wir mit den Gruppen machen können, der Asylbevölkerung und übrigen Ausländern, weil das Argument stimmt natürlich. Bei den übrigen Ausländern, die so eine Sammelkategorie ist, wissen wir nicht genau, wie viel Algerier sind denn wirklich im Land. Und dann ist es schwierig, die Quoten zu berechnen. So. Wenn man die ohne dieses Wissen berechnet, dann sieht es so aus. Aber wie geht man mit dem Problem um, dass ich ja gar nicht genau weiß, wie viele Algerier sind bei den übrigen Ausländern und bei der Asylbevölkerung im Land? Da sage ich wissenschaftlich, ich muss mir ja eine Lösung überlegen. Ich kann ja nicht sagen, gut, dann kann ich halt nichts dazu sagen und lass es sein. Das ist keine Option, sondern dann habe ich es so gemacht, dann sage ich, dann simuliere ich mal, dass die bestehenden Zahlen, die wir zur Bevölkerung haben, dass die in Wahrheit doppelt so hoch sind. Ich simuliere mal, die sind 5-mal so hoch. Ich simuliere mal, die sind 10-mal so hoch. Das heißt, hieße von Algerien, wenn ich jetzt bei den Algeriern bleibe, wir haben statt der ausgewiesenen Zahlen, haben wir in Wahrheit 10-mal so viel. Und dazu kann ich dann sagen, das ist sozusagen die Unsicherheit einzugrenzen, da kann ich sagen, doppelt so viel könnte es schon sein. 5-mal so viel von der Nationalität ist schon sehr unwahrscheinlich. 10-mal ist unmöglich. Ist unmöglich. Und mir geht es ja nicht um eine Aussage der Kriminalitätsquote, ob das jetzt 300% oder 400% sind oder 500% oder 600%, mir geht es dann nur darum zu fragen, haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem? Und da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie, jetzt habe ich hier falsch gedrückt, das ist auch so, wenn Sie es selbst verzehnfachen, was unmöglich ist, bleiben Sie trotzdem noch überrepräsentiert. Und mir geht es nur um die Aussage, das zeigt Ihnen, Sie haben auf jeden Fall ein Problem, egal wie viel von der Nationalität im Land sind. Ich mach's kurz, bei den Verurteilungen sieht's nicht anders aus. Da gibt's dann wieder Kategorien, alle Ausländer mit Ausweis, mit BCCI, andere Ausländer. Sehen Sie, die anderen sind auch wieder stark überrepräsentiert. Ich habe es genauso gemacht, ich habe wieder simuliert. Die kriegen Sie auch bei einer Verzehnfachung der Bevölkerungsraten nicht in einen normalen Bereich. Auch in der Schweiz, wie in Österreich, wie in Deutschland, auch da sehen wir, es gibt gar nicht so wenige Länder, das ist jetzt bei der Verurteilungsstatistik, es gibt gar nicht so wenige Länder, die haben keine erhöhte Kriminalitätsquote. Da kann ich Ihnen auch generell sagen, man kann gut sagen, was das für Länder sind. Das ist die alte EU 15, die ursprüngliche EU, unsere Nachbarländer. Das sind viele Länder aus Asien, das sind Länder wie Kanada, wie China, wie USA. Es sind gar nicht so wenige Länder. Und ich darf Ihnen gleich sagen, wenn Sie gucken, wo die meiste Zuwanderung die letzten 10 Jahre herkommt, jetzt vermuten Sie vielleicht, kommt bestimmt von den unproblematischen Ländern. Nein, ist nicht so. Das Thema ist schon schwierig zu thematisieren. Da ist man schon, fängt man sich schnell den Rassismusvorwurf an, ein. Ganz schlecht wird es bei der Frage, wenn man fragt, wie ist es denn mit den Eingebürgerten? Und ich sage das nicht, weil ich den Eingebürgerten irgendwas gegen die habe oder gegen andere Nationalitäten. Ich sage, das ist doch eine interessante Information. Wie ist es denn mit der zweiten, dritten Generation? Und wir haben Grund, das zu fragen, weil wir in Schweden Zahlen sehen, dass die zweite und dritte Generation, in Schweden, wo die Gewalt explodiert und völlig außer Kontrolle gerät, die zweite und dritte Generation bei Tötungsdelikten bei den problematischen Migrationshintergrund, Personen mit problematischem Migrationshintergrund, dreifach, vierfach bei den Tötungsdelikten überrepräsentiert sind, was uns ein Indiz dafür gibt, dass der Pass alleine und manchmal auch die Generation danach noch gar nichts ändert. Es sind wahrscheinlich nach meinem besten Wissen sind das die einzigen Zahlen, die es im deutschsprachigen Raum gibt, weil einem da sofort der Rassismusvorwurf entgegengeschleudert wird und es keine Zahlen dazu gibt, wenn man sofort sagt, die Frage darf man gar nicht stellen. Das ist rassistisch. Wer einen Pass hat, ist doch kein Bürger zweiter Klasse. Ich sage auch nicht, es ist ein Bürger zweiter Klasse, aber ich sage, die Information ist doch interessant. Sind die überrepräsentiert oder nicht? Das ist meine Frage. Haben wir ein Problem, haben wir kein Problem? Und ich mache es hier kurz, das sind die Zahlen aus der Strafanstalt Perschwies, also die Zahl in der Schweiz, wo die, kann man sagen, schwersten Straftäter einsitzen, fast aus der ganzen Schweiz. Und da, ich mache es kurz, sehen Sie, Ausländer sind überrepräsentiert deutlich, aber auch die Schweizer, wenn Schweizer sind, Personen mit Migrationshintergrund deutlich überrepräsentiert. Man kann das auf eine einfache Zahl reduzieren. Wenn es die Schweizer, also die Strafanstalt Perschwies, wenn es nur um Schweizer ohne Migrationshintergrund ginge, dann würden 15% der Plätze reichen. Und ich finde, es ist eine Information, die zumindest auch interessant ist. Ich muss was zu den Gründen sagen und dann bin ich gleich auch fertig. Ich habe es am Anfang gesagt, die Diskussion mit den Gründen ist auch speziell, weil sie in den Diskussionen häufig so ist, haben wir einen guten Grund gefunden, soziale Ursachen, Alter, dann ist die Diskussion zu Ende, was ich ja falsch finde, weil die Fakten, die Überrepräsentation sind ja deswegen nicht verschwunden. Und ich habe Ihnen gesagt, die Gründe, die häufig ins Feld geführt werden, wenn man sie untersucht, stimmen nicht. Jetzt sage ich Ihnen aber trotzdem was zu den Gründen. Und die Gründe sind das, was ich nenne, sind kulturspezifische Prägungen. Und das ist auch so ein Begriff, den kann man in bestimmten Kreisen gar nicht aussprechen, ohne dass man sofort sozial geächtet wird. Ich meine damit etwas völlig Banales. Es sind Prägungen, die in Gesellschaftsräumen stattfinden. Es sind ganz banal Überzeugungen, Haltungen, und Verhaltensdispositionen. Und das ist ja nichts, was wir nicht kennen würden aus Europa. Wir haben selbst in Europa uns jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen wegen Religion. Also wir kennen das ja selber. Wir sind ja keine Engel. Wir kennen das ja aus unserer eigenen Geschichte, wie stark kulturelle Prägungen zu Gewalt führen können. Und ist es so gewesen, dass das aufgehört hat, weil dann Sozialarbeiter gekommen sind und mit den Menschen gesprochen haben? Nein. Das hat lange gedauert. Das sind gesellschaftliche Prozesse, die lange dauern. Und das ist eine Banalität, was ich sage. Ich sage, wenn Sie Regionen haben, in denen es viel extremistische Religion gibt und es kommen viele Menschen aus diesen Regionen, dann werden viele Menschen extremistische religiöse Vorstellungen haben. Und nicht alle, aber mehr als bei uns. Und es wird die geben, die das nicht haben, aber es gibt mehr. Und das sehen Sie in den Quoten. Das ist eine Untersuchung aus Niedersachsen. Da hat man muslimische Schüler gefragt. Und da sagen immerhin fast 70% sagen, der Koran ist wichtiger als die deutschen Gesetze. Was sind das? Was sind Gewalt? Was sind kulturspezifische Prägungen? Das ist zum Beispiel, Gewalt gehört zur Männlichkeit dazu. Das ist ein Männlichkeitsbild, nennt man das. Es gibt Rollenbilder, die mit erhöhter Gewalt verbunden sind und die bedeuten, die Frau gehört mir. Und wenn sie selbstständig wird, dann rechtfertigt das eher Gewalt. Das ist, sind Rollenbilder im Verständnis von Frauen, von Männern und Frauen. Es gibt zum Teil eine kulturell bedingte, generell niedrige Hemmschwelle für die Anwendung von Gewalt, dass Gewalt in mehr Situationen als ein Mittel angesehen wird, um Ziele zu erreichen. Das ist so etwas. Dann gibt es Ablehnung des Rechtsstaates, westlicher Werte, Extremismus, Parallelkulturen, kriminelle Familientraditionen. Und der Gang geht sozusagen so, die kulturspezifischen Prägungen, die fördern solche Haltungen. Es sind Haltungen. Es ist auch nicht so, dass man das theoretisch nicht verändern könnte. Aber wir sollen nicht davon ausgehen, dass das wie ein alter Hut ist, den man an der Garderobe abgibt und der sofort verändert ist, wenn man in ein anderes Land geht. Das ist hartnäckiger. Und das ganz Unangenehme, Unbequeme ist, wir sehen das zum Teil akzentuiert in der zweiten und dritten Generation. Das ist das Unangenehme daran. Und ich bin sofort bereit, jeden, den wir holen können, jedem, den wir sagen, bestimmte Hardcore-Werte müsst ihr akzeptieren. Und ich rede nicht von, wir müssen das gleiche essen, das gleiche glauben, uns gleich anziehen, nicht um kleinkarierte Sachen. Ich rede von Gewalt und Sexualkriminalität, von Extremismus, von Diskriminierung von Frauen, Schwulen und anderen Gruppen. Ich rede von einer Frontstellung gegen unseren Werten und den Rechtsstaat. Die Hardcore-Werte, die müssen wir verteidigen. Die Hardcore-Werte, nicht Kleinigkeiten. Wenn in Hamburg 3000 Islamisten demonstrieren für die Scharia und den Gottesstaat, dann sind sie im falschen Land. Ich möchte keine Scharia und keinen Gottesstaat. Und ich sage auch, es ist nicht nur die Religion. Es gibt auch andere solche kulturellen Prägungen, die zu erhöhten Kriminalität führen. Also, der Gang ist so, es gibt diese Prägung, die bestimmte Haltungen, Einstellungen prägen. Und die führen dann häufig zu risikorelevanten Einstellungen und entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen. Wie Sie gesehen haben, wenn ich sage Gewalt, kann ich in mehr Situationen einsetzen. Wenn das ein Teil meiner Überzeugung ist, dann werde ich das häufiger tun. Wenn es eine niedrigere Hemmschwelle gibt, wenn das zu meinem Selbstbild als Mann dazugehört, wenn ich sage, Männer sind aber Frauen total überlegen, natürlich prägt das das Verhalten. Und das ist das, was wir letztlich dann in einer höheren Wahrscheinlichkeit von Kriminalität sehen. Und das ist das, was wir in den überproportionalen Kriminalitätsquoten sehen, wenn wir das Bild scharf stellen und es nationalitätenspezifisch und deliktspezifisch machen. Und zu den Lösungen sage ich nichts weiter. Ich zeige Ihnen dann mal, dass das 17 sind und mehr können wir jetzt nicht machen, weil ich das nicht überstrapazieren will. Aber ich will nochmal die Message damit verbinden und sagen, es geht dabei darum, wenn wir das wirklich anpacken wollen, dann müssen wir das an verschiedenen Stellschrauben, dann braucht es einen politischen Willen, dass wir sagen, wir haben da ein Problem und wir müssen es gerade auch für die vielen integrierten Ausländer anpacken. Und auch das nochmal gesagt, wenn ich sage, es gibt Problemländer, wo die Kriminalitätsquoten deutlich überproportional sind, dann sage ich, das ist nicht akzeptabel. Und das geht an die Substanz unserer Gesellschaften. Und das können Sie überall in Europa beobachten. Sie können das überall beobachten. In den einen Ländern ist es so und in den anderen ein bisschen weniger. Es geht an unsere Substanz. Es verändert die politische Landschaft. Es führt zu Polarisierung. Es führt dazu, dass die Menschen Vertrauen verlieren in die Handlungsfähigkeit der Staaten. Und es führt dazu, dass die Augen aufmachen draußen. Die Situation an öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen, an Weihnachtsmärkten, Messerkriminalität, dass sich das verändert. Und die Menschen, die damit zu tun haben, sind ja meistens nicht die ganz Privilegierten, die kriegen das ja voll ab. Die fühlen sich nicht ernst genommen, die fühlen sich im Stich gelassen und deswegen muss man daran was ändern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ich bin Markus Somm. Ich habe eine Zeit lang in Basel arbeiten dürfen, war eine sehr schöne Zeit, war mal Chefredaktor der Basler Zeitung. Herzlich willkommen, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auch für mich eine ganz große Genugtuung, weil es genau das, was Dominik Feusi gesagt hat, eben beweist, dass diese ganz, ganz kleinen Minderheiten, die es halt auch in Basel gibt, nicht Basel sind. Und ich glaube, das ist auch das wichtige Thema, das ich mit Frank vertiefen möchte. Was können wir damit tun? Was können wir mit diesen doch eher eindeutigen Fakten überhaupt anstellen? Was sind mögliche Lösungen? Warum ist es so schwer, darüber zu sprechen? Das ist das Thema unseres Gesprächs. Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen oder länger kennen. Und ich möchte jetzt ein bisschen meinen Plan umstellen, weil ich glaube, über die Fakten müssen wir gar nicht mehr lange uns unterhalten. Auch die Gründe hast du schon ziemlich viel angesprochen. Ich möchte zuerst einmal anfangen mit der Tatsache, dass du eigentlich diesen Text geschrieben hast. Und ich habe ihn auch gelesen zu einem frühen Stadium, fand ihn hervorragend. Ist auch gut geschrieben, ich kann es beurteilen. Und natürlich sehr, sehr nüchtern und sachlich. Und dann hast du dich aufgemacht, um ein Verleger zu finden, der dieses doch sehr interessante Buch, auch für Deutschland und Österreich extrem relevante Buch, verlegen möchte. Und dann, was ist passiert?
Ja, du sagst es richtig. Es ist ja nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe, aber es ist das, was am schwierigsten zu veröffentlichen war. Und mein Agent, der hat das auf der Leipziger Buchmesse 2003, 2004, 2024, wir sind 25 schon, Zeit vergeht, ja, also 2024 vorgestellt. Und da gab es sehr viel Interesse für das Buch. Da haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 10, 12, vielleicht so 15 Verlage haben gesagt, die Vertreter haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema, das machen wir. Ende vom Lied war, keiner hat das in den Verlagsleitungen durchbekommen. Und man hat dann ja so zwischen den Zeilen, hat man dann Argumente gehört und offizielle, die waren zum Beispiel, wir verschrecken unsere Autoren, wir können es nicht nehmen. Es war auch das, es ist kein aktuelles Thema. So, war ein anderes Argument. Und keiner von diesen Verlagen machte das. Und der Mechanismus war so, wenn das zu den Verlagsleitungen ging, da waren dann auch vielleicht Juristen beteiligt und Verlag, die hatten Angst, das schadet unserem Image. Das gibt einen Shitstorm. Und das ist ein Teil der Geschichte. Dann hat es einen Verlag gegeben, der, muss man sagen, ich sag mal so halb überzeugt das übernommen hat. Da gab es auch sozusagen einen Berater, die gesagt haben, mach das. Und der war schon nicht zufrieden, man hat aber schon gemerkt, es war dann eher so, oh, wir müssen vorsichtig, wir müssen aufpassen, es darf der AfD nicht helfen und wir, jetzt ist vorgezogene Bundestagswahl, besser warten wir noch, nachher gibt es zu viel Aufmerksamkeit auf dem Buch. Also es war so ein bisschen der Tenor. Und als ich es dann abgeliefert habe, das Manuskript, was du auch kennst, dann kam die Breitseite und da hat man gesagt, schlecht geschrieben, inhaltlich falsch, verstößt gegen die ethischen Richtlinien. Und natürlich ist die Idee dahinter, dann gibt es eine Analyse, ich werde zur Stellungnahme aufgefordert, ich sage, nein, ich verändere es nicht. Und dann kommen sie aus dem Vertrag raus. Da habe ich angerufen, habe ich gesagt, wir können uns das Theater sparen, sie wollen nicht, wir können das hier beenden. Da war fast eine Erleichterung am Telefon zu spüren auf der anderen Seite, dass man das los war. Und dann, das ist der gute Teil der Geschichte, dann ist eine, würde ich sagen, mutige Verlegerin, Liliane Rizzi, die heute auch hier ist, die am Bücherstand vielleicht einige von Ihnen gesehen haben, die das... die dann gesagt hat, so wie ist es mir gesagt worden, ich muss einen Tag mir das überlegen, eine Nacht drüber schlafen, dann war die Entscheid getroffen und dann war das, seitdem muss ich sagen, es ist eine super Zusammenarbeit, weil in 8 Wochen war das Buch in der, aus meiner Sicht, sehr, sehr guten Qualität produziert, Lektorat war super und das ist bis heute eine sehr, muss man sagen, dynamische, gute Entwicklung, das ist der gute Teil daran, aber du hast es angesprochen, das geht ja auch weiter, ich renne mit dem Buch sicher keine offenen Türen ein, also in manchen Bereichen. Bei der Bevölkerung würde ich sagen schon, ich kriege sehr viel, sag ich mal, Zuschriften von normalen Menschen, und da kriege ich sehr viel Zustimmung, aber ansonsten, es gibt auch viel Gegenwind und viel Schwierigkeiten.
Und es ist ja schon interessant, ich meine, ein Verlag müsste ja irgendwie ein kommerzielles Interesse haben, aber das ist offensichtlich in dieser Branche nicht mehr der Fall. Also merken Sie das, also die sind ausgestiegen aus dem Kapitalismus, wenn es darum geht, das eigene Image zu retten. Aber es ist ja nicht nur die Verlagsindustrie, die sich schwer tut, sondern es ist, ich finde schon, es ist ein interessantes Phänomen, dass man, ein Phänomen, das so offensichtlich ist. Ich meine, wir alle wissen, Migration hat enorm zugenommen und es ist fast ein No-Brainer, dass es auch Probleme gibt. Das weiß doch jeder Mensch. Wir kennen das auch aus der Geschichte und so weiter. Aber diese Tabuisierung eines Themas, das so viele Leute beschäftigt, ich weiß nicht, ob es da so viele Beispiele gibt dafür. Das wäre ja so, wie wenn man im 19. Jahrhundert einfach bestritten hätte, dass die Altersversicherung ein Problem ist. Dass man einfach sagt, nein, die Leute werden gar nicht alt. Die werden gar nicht alt, ist gar kein Problem. Und so tun wir jetzt schon seit 20 Jahren. Sagen, naja, es ist gar kein Problem. Was würdest du sagen, ist eigentlich der Kern des Problems? Ja. Warum wird das tabuisiert? Deine Fakten, die sind doch einfach, man kann sie ja mal zur Kenntnis nehmen.
Ja. Da gibt es viele Antworten darauf. Ich fange mal mit einer sehr abstrakten an und die geht, will die nicht zu sehr ausführen. Das menschliche Gehirn ist letztlich evolutionär so gebaut, dass wir gern gefühlte Wahrheiten annehmen. Und das hat damit zu tun, wir haben ja immer die Idee, dass wir das Gehirn haben, damit wir die Wahrheit richtig erkennen und alles richtig sehen. Das ist ein Missverständnis. Die Evolution, sage ich immer, ist humorlos. Die hat diesem Wesen, was in der Savanne 2 Millionen Jahre lang rumstolpert, hat in den Verstand, ins Gehirn investiert. Nicht, damit man Menschenrechte und Gesellschaften baut, sondern mal probieren, klappt es oder klappt es nicht. Und für die Evolution ist ganz wichtig, dass das Gehirn nicht dazu führt, dass man ein verunsichertes Wesen ist, plötzlich handlungsunfähig ist, zu viel denkt. Und deswegen ist für die Evolution gar nicht so wichtig, ob das stimmt, was man denkt, sondern dass man handlungsfähig bleibt. Und an dem Punkt sind, ich höre gleich auf mit dem, das führt in ein anderes Thema rein, aber an dem Punkt ist es so, dass wir anfällig sind, und die einen, manche Menschen mehr, manche weniger, für gefühlte Wahrheiten. Die Evolution will kein verunsichertes Wesen und sagt, lieber glaub was Falsches, fühl dich gut damit und handle. Und das ist tief drin, dass wir dann etwas, was sich gut anfühlt, dass wir die Fakten so biegen, dass sie zu unserer Überzeugung passen. Das ist der, kann man sagen, evolutionäre Grund. Man kann das bei Donald Trump sehr gut sehen. Fakten werden in das Narrativ reingebogen, so dass sie am Schluss zu der Überzeugung passen. Das ist der Grund. Politisch, aber um das jetzt runterzubrechen noch, es gibt zwei große Gruppen, die mit dem Thema Mühe haben. Das eine sind wirtschaftsfreundliche Gruppen, die Angst haben, wenn wir das thematisieren, dann diskreditieren wir Zuwanderung generell. Ich glaube, das ist falsch, ist genau ein umgekehrter Schluss, weil wenn Sie die Probleme nicht thematisieren, dann wird Zuwanderung generell diskreditiert. Und dann gibt es natürlich das ideologische Narrativ, man ist ein Rassist, es gibt keine kulturellen Prägungen, wir sind gute Menschen, wenn wir das gar nicht thematisieren, wir müssen das wegreden. Und das ist eine tiefe ideologische Überzeugung, die kommt hier in dem Bereich mehr aus einem linkspolitischen Spektrum, aus einer linkspolitischen Weltanschauung. Und ist ein Dogma geworden. Und da hat man Angst, dass man ein Weltbild verändern müsste. Und dann kommt in Deutschland sehr stark hinzu, hier auch, dass man dann sagt, wenn wir das thematisieren, es hilft den falschen Parteien. In Deutschland hilft der AfD. Und das ist dann der ultimative Punkt, wo man sagt, nicht drüber reden. Und wir schreiben Polizisten, wir schreiben Richter, Staatsanwälte, wir schreiben Lehrer, die sagen, wir nehmen den Elefant im Alltag wahr, aber wir dürfen nicht drüber reden. Und das ist falsch.
Wobei das Interessante ist, und es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, das ist aus historischen Gründen verständlich und so weiter in Deutschland, aber es ist ja nicht nur in Deutschland, es ist ja überall so im Westen, das ist das Interessante. Selbst in Amerika wird es auch tabuisiert und ein Grund, warum Trump so viel Erfolg hatte, hat genau damit zu tun, dass er dieses Tabu gebrochen hat. Zurück zu deiner evolutionsbiologischen Begründung, die finde ich interessant, aber die gefühlten Wahrheiten, die dürfen sich ja doch auch in der Savanne nicht dauernd extrem von der Realität entfernen. Also wenn es die ganze Zeit regnet und die gefühlte Wahrheit ist, es ist heiß und es regnet nicht, irgendwann merkt auch der Homo sapiens, ich muss die gefühlte Wahrheit ein bisschen anpassen. Und das Komische ist schon bei der Migrationsfrage, dass das so lange dauert, dass es bei der Bevölkerung völlig klar ist. Und ich würde auch behaupten, diese Nationalitäten, man weiß es nicht so genau, aber die meisten von uns wissen es ziemlich genau. Es sind vor allem Leute aus muslimischen Ländern, es gibt noch gewisse Ausnahmen, aber wir wissen ganz genau, dass ein englischer, junger Angestellter bei einer Privatbank wahrscheinlich nicht ein Messerstecher ist. Wir wissen das eigentlich. Was mich erstaunt, ist, dass die politische Elite, und wir reden jetzt einmal über das Politische, nicht erkennt, wie gefährlich dass das für ihre eigene Herrschaft ist. Wenn sie die ganze Zeit einfach behaupten, es regnet, dabei scheint die Sonne. Das geht doch nicht. Warum kommen die Leute nicht zu dir und sagen, hey, bitte ja, wir möchten die Fakten kennen und dann die Lösungen, die interessieren uns.
Ja, weil ich glaube, es ist eben so lange schon das Narrativ und da sind wir Menschen, das würde ich schon nochmal sagen, sind generell Überzeugungen, die wir lange vertreten haben, die wir vielleicht 10, 20 Jahre vertreten, die tradiert sind, die ins System eingearbeitet sind. Das ist sehr zäh, das zu ändern. Und das dauert sehr lange, bis man bereit ist, das zu revidieren. Weil man muss man immer sagen, ich habe es 10 Jahre falsch gesehen, ich habe es 20 Jahre falsch gesehen. Und das ist für viele Menschen eine hohe und ich würde sagen auch für viele politisch aktive Menschen eine sehr hohe Schwelle. Und diese Idee, das ist ja dann so, ich würde sagen, fast ideologisch überhöht. Man muss das machen, weil man sonst... Und da ist so ein Misstrauen der Bevölkerung gegenüber, die Menschen missverstehen das. Die radikalisieren sich, die können das nicht auseinanderhalten, die werden am Schluss ausländerfeindlich sein, wir haben Pogrome. Das ist ja immer die Begründung. Ich sage, das Gegenteil ist richtig. Und du hast es richtig gesagt, der Treiber der Diskussion ist der Machtverlust. Wir sehen, die Mitte zerfällt. Die politischen Szenarien in den Ländern, sie werden radikalisieren sich, links und rechts. Und die Extremisten sind ja alle aus demselben Holz geschnitzt. Die sind ja nicht besser. Also ob es jetzt links oder rechts ist, der religiös oder wie auch immer motiviert, die bringen nie die Lösung, weil die kommen immer irgendwann an den Punkt, wenn es ideologisch dogmatisch ist, weil die so eine Überzeugung haben, wir sehen es richtig und alle anderen sehen es falsch, weil es eine von der Realität abgehobene Ideologie ist, die kann lange aufrechterhalten werden, aber die haben immer dann das Gefühl, der Zweck heiligt die Mittel, weil sie das überlegene Motiv haben und dann fangen sie an zu biegen, dann fangen sie im Extremfall an, Menschen umzubringen oder Ungläubige umzubringen. Das ist ja der Punkt, wo Ideen dann totalitär kippen. Und das sehen wir, wie gesagt, du sagst es richtig, man muss nur die Augen aufmachen, man sieht die Verwerfung, die es gibt, aber das ist sehr hartnäckig. Man hält daran fest, weil man es schon 20 Jahre gepredigt hat und wir haben eine große Tendenz, manche Augen zuzumachen und zu sagen, nein, es regnet nicht, es scheint die Sonne.
Und es könnte aber auch sein, dass viele Politiker natürlich auch genauso wie Unternehmer oder Manager wissen, ja, ich bin jetzt noch 8 Jahre an der Macht und dieses Problem möchte ich nicht lösen, weil es ist so mühsam, das zu lösen. Dann warte ich jetzt einfach ab und schweige. Weil was ja schon die Konsequenz ist aus deiner Statistik, ist, dass man plötzlich darüber reden muss, ja gut, also wenn die Afghanen so extrem überrepräsentiert sind, du, warum nehmen wir überhaupt irgendeinen Afghanen? Warum? Warum? Also man muss auch anfangen, die Menschen auszusortieren, eigentlich. Und das ist natürlich nicht so beliebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht sehr beliebt. Und der Politiker, der dann kommt und sagt, wir müssen das machen, der heißt zum Beispiel Donald Trump, der hat das sich getraut. Ja. Der hat gesagt, es gibt gewisse Länder, da nehme ich einfach niemanden mehr. Also um ein bisschen die politische Elite in Schutz zu nehmen, es ist vielleicht auch sehr, sehr schwierig, das Problem dann wirklich anzupacken.
Ja, und ich würde aber sagen, wir haben dieses Narrativ natürlich tief in die Universitäten, in die Rechtsprechung und überall eingearbeitet. Das ist ja nicht eine oberflächliche Meinung, sondern die ist ja, ich würde sagen, über viele Jahre, man ist der bessere Mensch, wenn man das nicht thematisiert. Also das ist in vielen Köpfen drin. Und du hast Donald Trump ja zu Recht angesprochen. Ich finde in der Analyse, was ich einen interessanten Punkt finde, ist, wenn man sieht, was greift Donald Trump an, dann sind es die Universitäten, dann sind es die Gerichte und die Medien. Sind die Universitäten die Gerichte und Medien? Dann sagen wir, das ist jetzt der Untergang der Demokratie, sagen wir so gerne aus unserer. Aber man müsste sich die Frage stellen, ist das ein Zufall, dass es die Universitäten und die Gerichte und die Medien sind, weil die mittlerweile Angriffspunkte haben und Schwächen. Und der Punkt am Schluss bei Donald Trump ist, ich sag's hier gerne auch nochmal, ich halte ihn für eine Führungsposition grundsätzlich für charakterlich ungeeignet. Grundsätzlich für charakterlich ungeeignet. Das heißt nicht, dass er alles falsch macht, aber ich habe gern besonnene Menschen in Führungspositionen und die den Fakten wichtig sind. Und das wird die Alternative sein. Entweder lösen diese Probleme vernünftige Menschen, das ist das Soft Landing, das ist das, was ich mir erhoffe, wo ich versuche, mich einzusetzen. Oder dann gibt es ein Gefühl wie in den USA, dass Menschen so die Nase voll haben, dass es ihnen eigentlich egal ist. Hauptsache, es spricht jemand aus, jemand geht mit der Brechstange dazwischen. Und ich würde mir wünschen, wir haben vernünftige Menschen, die Probleme anpacken und lösen. Und das wird die Schicksalsfrage sein.
Ich glaube, das Schlimme ist eben, dass die vernünftigen Menschen, die sind ja jetzt an der Macht eigentlich, die besonnen. Ich meine, Merz ist ja besonnen, Macron ist ja besonnen, Star, unser Bundesrat, die sind alle besonnen, aber sie lösen das Problem nicht. Und deswegen glaube ich schon, und deswegen, da bin ich überzeugt, wir werden den europäischen Trump auch noch erleben, weil die Analyse stimmt eben. Bei Trump stimmt ja die Analyse eigentlich, er hat es richtig erkannt. Oder die Durchführung, da kann man sich dann darüber streiten, ist das gut oder nicht, und über den Charakter sowieso. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die ganze Elite, die wir jetzt haben zurzeit, die sind ja besonnen. Die sind ja vernünftig. Und deswegen ist die Migrationspolitik meiner Meinung nach so eine katastrophale, wie soll ich sagen, ein katastrophales Zeugnis dieses Establishments, das nicht mehr fähig ist, solche Probleme zu lösen, obwohl das alles Akademiker sind, vernünftige Leute, liebe Leute, nette Leute. Also ich bin da viel pessimistischer als du. Ich habe nicht das Gefühl, die Vernünftigen kommen noch.
Ja, ich sag da gerne
was. Die sind schon da.
Ja, ich sag da gerne was dazu. Zunächst zu Trump. Ich glaube, dass es bei Trump nicht eine Analyse ist, sondern bei Trump ist es, er hat einen unglaublich guten Instinkt, die Themen zu spüren und auch die Menschen zu spüren. Und denen das dann zurückzugeben und wieder zu spiegeln. Und damit trifft er richtige Punkte. Mit den Vernünftigen ist es so, ich finde es, ich nehme es jetzt mal mit Deutschland, mit Friedrich Merz. Und da sieht man die ganze Problematik. Ich sage nicht, dass das unvernünftige Menschen sind, aber es sind Menschen, die unbequeme Themen aus verschiedenen Gründen nicht anpacken wollen. Da gibt es Gründe dafür. Man kann es bei Friedrich Merz ganz gut sagen. Friedrich Merz ist angetreten mit dem Versprechen der Migrationswende. Das ist sicherlich ein Teil seines Wahlerfolgs, neben der Wirtschaftspolitik. Jetzt landet er in der harten Realität und jetzt hat er eine SPD, die er mitnehmen muss und er hat eine AfD, von der er sich abgrenzen muss. Und ich sage, er zwängt sich in die enge kommunikative Lücke und wenn Sie genau auch mal zuhören oder wenn man genau zuhört, das Narrativ ist jetzt, das PR-Narrativ ist, es ist alles irreguläre Migration. Das Problem ist nur irreguläre Migration. Und dann kann man die SPD mit ins Boot holen. Was kann man gegen Irreguläres haben, dass man das bekämpft? Aber man hat genug Abstand zur AfD, die überproportionale Ausländerkriminalität, das Schmuddelkram thematisiert. Und diese enge Lücke zwängt er sich aus Realpolitik heraus. Und die Menschen werden merken, wenn dann Polizeifunktionäre sprechen in Interviews über Gewalt an Bahnhöfen, dann biegen sie alles, das sind alles irreguläre Migranten. Und das stimmt natürlich nicht. Es sind Migranten, mit geduldet sind, die anerkannte Asylbewerber sind. Es sind andere Menschen mit Bleibestatus. Es ist viel größer. Und da sieht man, ich würde sagen, aus dieser kurzfristigen, aus dem taktischen Kalkül neigen die Politiker zu Symbolpolitik, Lösungen auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Und das wird in diesem Problem, das wird nicht ansatzweise der Dimension des Problems gerecht. Und das sind keine dummen Menschen, aber sie sind in diesem System so gefangen. Und das, finde ich, müssen vernünftig aufbrechen. Das muss man.
Wobei, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon, sie sind dumm. Weil, nein, sie sind schon dumm, weil der Machtverlust steht ja bevor. Ich meine, das ist ja völlig klar, dass man mit dieser Strategie sogar die eigene Partei, wir haben das in der Schweiz genauso erlebt, einfach zerstört. Also die CDU wird wahrscheinlich zerstört, aber es ist nicht unser Hauptthema heute, sondern zurück zu dieser Statistik, oder? Die eindeutig zeigt, gewisse Nationalitäten sind einfach völlig übervertreten und so weiter. Aber jetzt, was sind dann gute Lösungen? Ja. Was sollen wir tun? Jetzt gerade in der Schweiz, wo die meisten Probleme immer ein bisschen weniger drastisch sind, weil wir ein anderes politisches System haben, das muss man auch mal betonen, dank direkter Demokratie ist bei uns Einwanderung schon lange ein Thema und die Politiker müssen etwas tun. Aber was fändest du jetzt, was wären die besten Lösungen?
Ja. Ich fange vielleicht mal dem an, die Schweiz ist in der Tat in einer etwas besseren Situation und das hat verschiedene Gründe. Das hat den Grund, dass wir auch eine andere Migration haben als zum Beispiel Deutschland. Wir haben nicht 1 Million Syrer, so, das macht es leichter. Wir haben die dezentralen Strukturen, das gibt uns einen Vorteil. Deswegen sage ich immer, die Grundprobleme haben wir genauso, die sieht man auch in den Städten und jeder, der im Ausgang Jugendliche, die in Basel unterwegs sind, in Genf abends und in Zürich oder an Bahnhöfen, das kann jeder sehen. Es hat sich trotzdem geändert, aber wir sind im Moment noch, ich würde sagen, 5-6 Jahre hinter der Entwicklung in Deutschland zurück, wegen dem. Und das ist auch in ganz Europa so, wenn man in die verschiedenen Länder schaut, die Probleme haben alle, aber zum Teil mit anderen Akzenten. Also da haben wir in Niederlanden die Morok-Mafia, die 3 Exekutionen auf offener Straße macht. Wir haben in Brüssel, ich glaube, in einem Jahr 70 Schießereien auf offener Straße. Wir haben in Deutschland die Clan-Kriminalität, in Schweden ist es völlig explodiert. Aber das Grundproblem ist überall gleich. Und das Konzept, was ich sehr, sehr stark versuche zu propagieren, ist eigentlich einfach. Es gibt das Moment des Förderns. Wir haben positive Effekte von Migration und den Menschen müssen wir es leicht machen. Da geht es um Spracherwerb, da geht es um Anerkennung von Qualifikationen, da geht es natürlich um Kampf gegen Diskriminierung wegen aus rassistischen Motiven. Den müssen wir es leicht machen. Dann gibt es den Teil des Forderns und da sind wir schon schwach. Und Fordern fängt da an, ich nenne ja immer diese Hardcore-Werte. Was akzeptieren wir? Akzeptieren wir, dass Bahnhöfe unsicher geworden sind? Akzeptieren wir das? Sagen wir, dann gehen wir halt abends nicht mehr an Bahnhöfe? Akzeptieren wir, dass bestimmte Eltern sagen in der Schule, mein Sohn kann sich so und so benehmen und der spricht halt nicht mit Frauen. Also ich könnte das jetzt weitermachen. Akzeptieren wir, dass Messerkriminalität mittlerweile ein Problem ist und eskaliert? Und ich kann das immer so auf den Punkt bringen, manchmal sieht man ja in den Diskussionen bei Attentätern, dass dann sagt man, ja, der Attentäter, der hat sich 10 Jahre radikalisiert. Und da frage ich immer, was ist denn in den 10 Jahren passiert? Hat das keiner gemerkt? Und das weiß ich auch von den Menschen, die mir schreiben, die mir das sagen. Natürlich merken das die Menschen. Aber gehen Sie jetzt hin und konfrontieren die Person? Melden Sie das bei der Behörde? Die werden sagen, besser, ich habe es nicht gesehen, weil sie nicht gedeckt sind, weil sie noch einen Rassismusvorwurf haben. Und da sage ich, wenn es die Hardcore-Werte sind, und ich kann es nochmal sagen, da geht es um Gewalt und Sexualkriminalität, da geht es um Parallelkultur, Ablehnung des Rechtsstaates, Extremismus, das dürfen wir nicht akzeptieren, da müssen wir fordern. Da müssen wir es einfordern, da müssen wir sagen, das geht nicht.
Und konkret, was heißt das fordern? Was heißt das?
Fordern heißt zum Beispiel, ich würde erstmal in diesem Bereich, den ich jetzt genannt habe, ich habe ja so Beispiele in meinem Buch drin, du kennst das, wo wir Gewalt im Supermarkt sehen, wo jemand jemand schlägt, wo wir rassistisch, wo wir die 3000 Islamisten in Hamburg haben, die Gottesstaat wollen und so weiter, da müssen wir sagen, das geht nicht, da bist du im falschen Land. Und da bin ich auch dafür. Und
diese 3000, die würdest du verhaften, ausschaffen, fertig.
dem würde ich, an die muss man die Forderung stellen, dass wenn sie bei uns sind, gibt es keinen Gottesstaat und keine Scharia und sie müssen sich entscheiden, ob sie dann im richtigen Land sind. Und die meisten haben einen deutschen Pass. Und da würde ich dann konsequent sagen, ich würde nicht mal sagen, die schmeiße ich morgen raus, aber das muss man an die fordern. Und wenn sie dann sagen, wir wollen aber, wir haben den Werten, den zentralen Werten unserer Gesellschaft nichts zu tun, dann sollen sie das Land verlassen. Und da bin ich dann auch weit genug zu sagen, und wenn der Pass dann ein Hindernis ist, dann muss man den Pass entziehen. Und es ist immer eine Balance am Schluss von das Fordern heißt auch Menschen eine Chance geben, einfordern und wen wir dann holen können, da habe ich gar kein Problem, holen wir. Und dann gibt es die roten Linien, die sind dann bei Gewalt und Sexualkriminalität, die sind dann bei schwerem Extremismus und so weiter. Und das gehört zusammen. Das Fordern funktioniert nur dann, wenn wir uns einig sind, wenn die Gesellschaft sich einig ist, die Zivilgesellschaft, die Behörden, wenn wir alle sagen, bestimmte Sachen liegen nicht drin, die fordern wir ein. Und dann muss man aber auch bereit sein zu sanktionieren, wenn Menschen trotzdem sagen, ich verzichte aber nicht darauf, dass ich irgendwie mit dem Messer rumlaufe und ich verzichte darauf nicht. Dann müssen wir bereit sein, die dritte Stufe rote Linien zu verteidigen. Und da sind wir in Strafverfolgung, da sind wir in Abschiebungen, da sind wir in der Erhöhung von Abschiebungen. Da gibt es ja, du kennst das, ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und die habe ich ja im Buch versucht darzustellen, die ich in die Diskussion bringen will. Und wir müssen das Thema rausholen aus den ideologischen Grabenkämpfen, aus der ideologischen Stagnation, in der sich nichts bewegt. Wir müssen bereit sein, anzuerkennen, doch, wir haben da ein großes Problem. Und dann können wir relativ viel machen. Und die Schweiz, das letzte dazu auch noch, hat, weil sie nicht in der EU ist, potenziell mehr Beinfreiheit und könnte mehr machen. Sie ist nur im Europarat und den Spielraum, den würde ich konsequent nutzen, weil, ich weiß, ich habe es ein paar Mal gesagt, die Fürsorgepflicht muss in einem Gleichgewicht stehen zu den Schäden und die Schäden dürfen nicht akzeptieren, weil wir sagen, können wir halt nichts machen und da können wir viel, viel mehr tun.
Du hast es vorher schon ein bisschen angedeutet, oder? Welche Institutionen würdest du sagen, sind am meisten dafür verantwortlich, dass nichts vorangeht in der Migrationspolitik? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber man hat schon das Gefühl, eben zum Beispiel die Gerichte, du hast es erwähnt. Ja. Was ist passiert? Du kennst die Gerichte sehr gut in der Schweiz. Was ist da passiert? Was ist mit diesen Richtern los? Ab und zu habe ich das Gefühl, die warten jetzt so lange, bis die eigene Tochter vergewaltigt wird. Dann würden sie da mal wirklich jemanden ausschaffen oder landesweit aussprechen. Was ist da passiert?
Ja, das geht mir jetzt zu weit. Also da muss ich sagen, es gibt auch, man kann nicht sagen, alle Gerichte sind völlige Schlafmütze und das stimmt nicht. Es gibt auch wirklich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich in dem Bereich arbeite, sondern es ist so, es gibt sehr viele Staatsanwälte, auch Richter, die das Problem sehen, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten da auch richtige Urteile machen und bemühen. Aber es geht weiter, du hast es angesprochen. Es ist im Grunde, kann man sagen, die Organisation unserer ganzen Gesellschaft. Und da spielt die europäische Gesetzgebung eine große Rolle. Und wir haben europäische Gesetzgebung, wir haben ein Asylrecht in Europa geschaffen, das sich wegbewegt hat von den Ursprüngen, wo es um die Kriegsflüchtlinge von Nachbarländern ging. Und man hat das sukzessive, ich sage im Elfenbeinturm, weiter ausgebaut. Man hat die Anspruchsberechtigten weiter ausgebaut. Man hat gesagt, wir haben ein, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir haben in Europa ein Asylrecht geschaffen, ein Asylrecht. Und das führt, das klingt ja so fast etwas selbstverständlich, klar gibt es ein Asylrecht, aber die Feinheit ist, wenn es ein Recht ist, und so sagen das Verfassungsrechtler, dann spielt es gar keine Rolle, ob die Staaten aufnahmefähig sind oder nicht. Es spielt am Ende, es gibt diese Fälle, ich habe sie im Buch beschrieben, nicht mal eine Rolle, ob die gefährlich sind, weil man sagt, das ist doch ein Recht. Und ich finde, ich bin für humanitäres Engagement. Und ich finde, wenn es vielleicht auch Krisen gibt, kann man großzügiger sein. Aber wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssten sagen, humanitäres Engagement muss demokratisch legitimiert sein. Das kann nicht von Gerichten abstrakt übersteuert werden und so stark übersteuert werden, dass am Schluss der Staat nur noch fast keine Handlungsfähigkeit mehr hat, weil er so in Verfahrensregeln, in Prinzipien eingebunden ist. Und wir sehen es ja in Deutschland, sofort, wenn man mehr Grenzen kommt, ein Gericht und sagt, das geht nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum Trump sagt, in seiner Hemdsärmeligkeit, Gerichte interessieren mich gar nicht. Ich möchte nicht, dass wir an den Punkt kommen. Aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, wo ist der Vorrang der Politik gegenüber abstrakten gerichtlichen Entscheiden, die im Elfenbeinturm gefasst werden und die dann uns binden und es uns unmöglich machen. Balthasar Gletti würde sagen, sagt, es kommen die Richtigen und er begründet das ja interessanterweise so, er sagt, da kommen die Asylbewerber, 25% werden anerkannt, aber 75% bleiben und sagt, deswegen kommen die Richtigen. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass wir die Falschen nicht mehr loswerden. Das ist der Punkt. Und das hat viel mit diesen Regeln zu tun. Das hat viel mit europäischer Gerichtsbarkeit zu tun. Und da kann ich sagen, da hätte die Schweiz eigentlich mehr Beinfreiheit. Da gibt es einen größeren Spielraum. Und gerade die Steuerung von Migration ist für viele Länder wichtig. Aber ich glaube, da könnte die Schweiz und wäre wahrscheinlich noch ein Modell für andere Länder in Deutschland, in Europa auch.
So wie ich die Schweiz zurzeit einschätze, kann man das nicht erwarten, dass unser Parlament allzu euroskeptisch wird, oder? Weil das hat natürlich schon damit zu tun, dass man sich an die EU anlehnen möchte oder nicht. Und wenn man das will, dann will man da sicher keinen Konflikt wagen.
Aber ja, aber da komme ich, ja? Lass mich das mal, da komme ich wieder forciert mit der Diskussion, da sage ich, da helfen die Zahlen sehr. Weil da sage ich, ich sage es jetzt verdammt nochmal, diese Überrepräsentationen, wo Menschen zu Schaden kommen, wo wir eine Fürsorgepflicht haben, es ist auch ein Menschenrecht, dass Menschen nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden. Es ist ein Menschenrecht. Und das können wir können uns dieser Frage nicht entziehen und sagen, wir haben Gruppen, die 3-mal, 5-mal, 10-mal mehr Opfer verursachen. Ich komme ja immer auf das zurück und ich sage, da können wir uns nicht drum rumdrücken, da brauchst du eine Lösung. Und wer sagt, das wollen wir nicht, soll eine andere Lösung bringen. Und ich finde, die Diskussion muss man viel mehr forcieren und sagen, das kann man nicht mehr zudecken.
Aber eben, was ist da die Lösung? Ich meine, jetzt zum Beispiel, du kennst das auch, Mario Fehr hat ja die Zahlen für den Kanton Zürich auch genauso ausgewertet, wie du das gemacht hast. Und da kommt heraus, irgendwie 4 Nationalitäten sind verantwortlich für 2/3 der schweren Straftaten, glaube ich. Etwa so. Und das ist Afghanistan, das ist, glaube ich, Tunesien, Algerien und dann noch Ukraine, wobei Ukraine nur die Regionen, wo die Roma zu Hause sind. Also es ist ganz klar, was das heißt. Wäre es nicht die eigentlich normale Konsequenz, dass man dann einfach sagt, hey, aus diesen 4 Ländern nehmen wir niemanden mehr. Jetzt ist fertig, Schluss.
Ja.
Warum sollen wir uns das antun, dass wir immer wieder denen eine Chance geben und sagen, ja gut und so. Warum?
Das ist eine Konsequenz. Ich wäre ja schon zufrieden damit, wenn diese Information, bei dem wer zuwandt, überhaupt eine Rolle spielt. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir Nationalitäten haben, die 3-mal, 5-mal, 10-mal überrepräsentiert sind. Und diese Information spielt gar keine Rolle. Wir sind blind. Das würden wir doch im normalen Leben auch nicht machen. Wenn du ein Haus hast und du hast 3 Familien und du lädst die ein und 2 machen keine Probleme, eine demolieren dir immer die Wohnung und du würdest sagen, es spielt aber gar keine Rolle, wer zu mir ins Haus kommt. Ja, das muss doch eine Rolle spielen.
Das muss eine Rolle spielen. Das Gleiche, wenn das Pumpsystem nicht mehr funktioniert und da gibt es Pumpen, da sind Löcher und du sagst, nein, nein, die Pumpen, das ist kein Problem. Genau. Wir konzentrieren uns auf alle Pumpen.
Genau. Und deswegen sage ich, diese deliktspezifischen, nationalitätenspezifischen Kriminalitätsquoten sind schon ein Treiber der Diskussion. Also man muss sozusagen das nehmen als Ausgangspunkt und sagen, wer sagt, das ist akzeptabel? Sagt uns jemand, das ist akzeptabel? Sagt uns jemand, wir können gar nichts machen, ich möchte das mehr forcieren. Und der zweite Punkt, den hast du auch schon genannt, ein Treiber der Diskussion wird der Machtverlust der Parteien sein. Und das sehen wir in ganz Europa. Interessant ist ja das Beispiel Dänemark, wo die Sozialdemokraten sich an die Spitze der Bewegung gestellt haben. Warum? Aus Überzeugung, weil sie eine Wahl nach der anderen verloren haben. Und ich glaube, die Zahlen, die Fakten und der Machtverlust begünstigen die Diskussion. Und wenn ich jetzt, du bist immer ein bisschen pessimistischer als ich bin auch nicht total optimistisch, aber ich sage dann am Ende, verdammt nochmal, wenn wir es hier in unseren Staaten, wo wir viel bessere Möglichkeiten haben als im Rest der Welt, nicht schaffen, dass wir an Fakten orientiert Politik machen, wo sonst in der Welt?
Ich glaube, pessimistisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube einfach, es gibt einen Machtwechsel. Das glaube ich. In Europa. In der Schweiz haben wir ja ein anderes System, da passiert das so nicht. Aber ich glaube, in Europa wird einfach ein Machtwechsel vonstatten gehen und dann werden halt andere Leute das lösen. Und es gibt auf der anderen Seite halt auch intelligente Leute. Und auch diese Parteien, die heute jetzt als Kellerkinder gelten, die werden sich dann auch normalisieren, weil ich meine, Entschuldigung, die Grünen in den 70er Jahren, die waren ja auch nicht, also hatte man auch den Eindruck, die sind nicht ganz gebacken, um das auf Schweizerdeutsch zu sagen. Aber was ich doch interessant finde, wenn man ganz konkret wird, würde es was helfen, wenn man eine Volksinitiative starten würde in der Schweiz. Wir möchten, dass die Regierungen und die Behörden immer diese Statistik machen, die du jetzt da vorgestellt hast, dass jedes Jahr die Bevölkerung genau weiß, also gut, die Afghanen sind einfach ein Problem. Weil ich glaube schon, sie leben zurzeit immer noch davon, dass sie eben diese Desinformation nutzen, sehr viele idiotische Professoren noch anstellen, die dann Unsinn erzählen und so weiter. Würde das was helfen?
Das würde helfen. Und ich kann ja sagen, ich denke ja genau in die Richtung. Ich habe ja vor, eine Webpage zu machen, solange die Zahlen nicht auf Knopfdruck verfügbar sind, wie im Buch, sie quasi für die nächsten Jahre weiter der Öffentlichkeit, der Politik zur Verfügung zu stellen. Und ich höre sofort gerne damit auf, wenn das anderweitig verfügbar ist, weil ich das in der Tat für die Diskussion für einen wesentlichen Treiber halte. Ja.
Du hast dich dein ganzes Leben bisher praktisch nur immer mit Verbrechen, Kriminalität und so weiter beschäftigt. Deswegen musst du das eigentlich wissen. Was ist das Böse? Gibt es das Böse?
Ja, ich muss zunächst sagen, jetzt nur ist auch zu viel. Also es gibt auch ein paar andere Sachen, mit denen ich mich in meinem Leben beschäftigt habe.
Herr Box.
Ich habe auch noch ein Privatleben und so weiter. Also ganz
so nicht vertieft.
Ganz so ist es nicht. Ich rede ja ungern vom Bösen, weil da bin ich vielleicht so ein bisschen so nüchterner, technokratischer Mensch und sage, ja, böse, das ist so eine moralische Frage. Und mich interessiert immer, wie gefährlich ist eine Person? Was können wir tun, Gefährlichkeit zu vermindern? Was können wir tun, dass es weniger Opfer in einer Gesellschaft gibt? Das ist sicher ein ganz starker Antrieb von mir schon immer gewesen, weil ich sage, weniger Opfer in einer Gesellschaft bedeutet eine gesündere Gesellschaft, weil Opfer so viel, die Menschen verlieren das Vertrauen, Schäden, Kosten und so weiter. Das treibt mich stark an. Und das sind die Kategorien, in denen ich denke. Und da sieht man dann am Schluss, es gibt eben, man muss das nüchtern angucken, es gibt die Verhaltensdisposition bei manchen Menschen, dass sie sehr gewalttätig sein können und sehr großen Schäden anrichten. Das muss man nüchtern analysieren, muss man anerkennen, muss man Risikokalkulationen machen. Das ist sozusagen das Spektrum, in dem ich mich begrifflich bewege. Mich interessiert immer am Schluss, was kommt raus? Kann ich irgendwas besser machen? Was ist das Ergebnis? Nicht so sehr die Kaminfeuerdiskussion, sondern ich habe ein Problem, wie löse ich es, wie kann man es besser machen?
Das Böse hat dich nicht interessiert. Ich meine, das ist doch faszinierend. Warum tut man das? Du hast so schlimme Täter.
Es kommt wieder so eine doofe Antwort von mir. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und das ist der Grund, warum ich auch da sage, Differenzierung. Ich muss es präzise verstehen, damit ich dann weiß, was funktioniert nicht oder wo geht gar nichts mehr. Ist immer der gleiche Ansatz, ich will es verstehen, ich will es differenziert verstehen, dass wir bessere Lösungen kriegen. Und wir haben ja, als ich in die Schweiz gekommen bin im 95, haben wir ja die gleiche Diskussion gehabt, das erinnert mich ja stark daran, da bin ich in eine Zeit gekommen, da hat man gesagt, Kriminalität gibt's, weil die Gesellschaft was falsch gemacht hat.
Logisch, ja.
So. Und das hat damals zu dramatischen Straftaten und Opfern geführt. Dramatisch. Es hat Tötungsdelikte gegeben, aber man hat fast so ein bisschen Achselzucken, ist fast eine ähnliche Diskussion, hat man zur Kenntnis gesagt, ja, da hat die Gesellschaft hat was falsch gemacht und wenn die Gesellschaft perfekt wäre, gäbe es gar keine Straftaten. Aber man hat nicht den Fokus gerichtet. Nein, das sind Personen. Das sind Personen mit Risikoeigenschaften. Das sind Personen, die gefährlich sind. Und das müssen wir erkennen. Das ist im Grunde die gleiche Diskussion gewesen. Ist ja auch, hat ein paar Jahre gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Und ich erlebe das jetzt eigentlich ähnlich in der Migrationspolitik, dass ich sage, ehrlich machen, differenziert drauf gucken und was tun, was ändern.
Aber es ist schon unangenehmer, oder? In den 90er Jahren ging es einfach um einzelne, ich würde sagen, böse Individuen, würde ich sagen. Und heute geht es um ganze Gruppen oder ganze Nationalitäten,
Das war damals auch so. Du kennst die Geschichten. Ich meine, da hat man in Österreich in dem Theater den Jack Unterweger rumgereicht und als Held gesehen, sind zum Teil hier hofiert worden. Man hat manchmal fast das Gefühl gehabt, Straftäter sind eine personifizierte Gesellschaftskritik. Und wir haben wirklich, also ich habe das dann ja im Nachgang auch zum Zollicker Bergmord gesehen. Es ist viel passiert. Es hat viele und man hat auch da die Augen zu
gemacht. Würdest du sagen, es wird eigentlich immer besser? Oder wird es immer, geht es so und so und so? Ich meine, Gewalt hat eben, das hast du auch erwähnt, in Europa war früher Gewalt sehr viel selbstverständlicher. Selbstverständlich waren wir auch viel kriegerischer und so weiter. Aber es hat sich ja schon die Gesellschaft weg von der Gewalt entwickelt, trotz vielen Problemen, aber eigentlich ist es klar. Würdest du sagen, es geht jetzt einfach immer so weiter oder glaubst du, ja, es könnte auch wieder ganz in eine andere Richtung gehen, dass wir selbst in Europa wieder wie im Mittelalter einfach uns mit einem Faustschlag auseinandersetzen müssen?
Das sind alles große Fragen, zu denen man viel sagen kann. Also ich glaube überhaupt nicht, es geht immer automatisch so weiter. Und wir sehen auch in der Geschichte, es gibt gute Phasen, wo viel geht, wo vielleicht Differenzierung da ist und es gibt schlechtere Phasen, die wieder dunkler werden. Also da haben wir keine Garantie und wir müssen das erkämpfen. Wir müssen das immer, es ist nicht gesetzt. Der zweite Gedanke dazu ist, der technische Fortschritt, den wir erreicht haben, alles das, was wir können, der täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass wir eigentlich, ich würde sagen, in unseren Grundeinstellungen gar nicht so weit entfernt sind von einem Zustand vor 100 oder 200 Jahren. Man sieht das auch ganz gut. Es hat eine Generation gebraucht, nach zwei Weltkriegen und 70 Millionen Toten, dass man fast wie vergessen hat, dass Verteidigungsfähigkeit vielleicht was Wichtiges ist und ein Vertrag nur so gut ist, indem man ihn dann auch verteidigen kann, wenn der andere sich nicht an den Vertrag hält. Und da sieht man, wie fragil das Ganze ist, wie fluktuierend das ist und dass es auch wieder viel schlechtere Zeiten geben kann. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir müssen uns nur zurücklehnen, es wird weniger Gewalt und der Frieden bricht aus. Nein, wir müssen das erkämpfen. Und da ist heute ist ein großes Problem, wir haben darüber gesprochen, sind Migrationsprobleme ein großes Problem. Und dann müssen wir das anpacken. Vielleicht haben wir in 10 Jahren, würde ich hoffen, ein anderes Problem und packen das dann an. Aber automatisch und geschenkt gibt es in der Gesellschaft und in der Geschichte, würde ich sagen, nie was. Musst du als Historiker, aber weißt es besser.
Das kann ich natürlich nur unterstützen. Nein, ich finde es wichtig, weil man tut ja, das ist ja ein Problem auch, unserer Gesellschaft, dass man immer sagt, eben, das ist die Gesellschaft, es sind die Strukturen, es ist immer irgendwie was ganz Großes, was wir nicht beeinflussen können, und das stimmt nicht. Genau. Wir können das alles ändern, wir haben die Initiative, wir sind Menschen, und Sie alle hier drin sind eben auch Menschen, die jetzt was getan haben, indem Sie nämlich hierher gekommen sind, um die Meinungsfreiheit, ich meine, es ist ja absurd, dass man so ein Gespräch verbieten will, dass man das Gefühl hat, das ist ganz gefährlich, was sind das für Idioten, die so eine Meinung haben. Sie haben dazu beigetragen, dass das jetzt stattgefunden hat. Vielen Dank. Auf jeden Fall noch einmal herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Vielen Dank. Danke.
Dann vielen Dank, Frank Urbaniok, dass du das Buch geschrieben hast. Das ist sehr verdienstvoll, dass du dich dieser Diskussion in unserem Land, aber auch in Deutschland oder Österreich stellst. Das ist wichtig, dass es solche Leute gibt, mutige Leute auch gibt, die was zu sagen haben und das dann auch sagen. Und drittens, wir sind immer noch im Kapitalismus, selbst in Basel sind wir im Kapitalismus. Wir möchten noch Bücher verkaufen, vor allem natürlich Frank Urbaniok, ich auch, ich habe auch Bücher noch da. Wenn Sie wollen, kommen Sie und kaufen Sie bei uns Bücher, und Sie können dann auch ein bisschen diskutieren mit uns. Jetzt dürfen Sie nicht diskutieren mit uns, sonst haben wir dann unser ganzes Geschäft verdorben, das wollen wir natürlich nicht. In dem Sinne, kommen Sie gut nach Hause, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und machen Sie es gut.
Danke, super.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch